So, also wir stehen bei dem Punkt mit dem Erkennen da, dass ich, sagen wir da auch überhaupt, Sehen ist eigentlich nicht die Grundform von Erkennen, obwohl wir uns das so angewöhnt haben. Und bei Kant ist das ganz deutlich, dass es so ist, dass immer dieses Argument, was ja Pater Sala immer gegen Kant vorbringt, im Rückgriff auf Lonergan, der sagt, Erkennen ist an sich dreigliedrig. Erstmal mache ich die Erfahrung von Daten, dann kommt die begreifend begriffliche Einsicht. Ich sehe ein, was das ist, angesichts der Daten, die ich sehe. Und dann ist das Dritte das Wirklichkeitsurteil. Es ist so. Und dann ist erst Erkenntnis abgeschlossen. Erkenntnis schließt sich im Urteil ab, nicht im Sehen. Wir sagen das so, weil das Sehen so der deutlichste Sinn ist. Deswegen wenden wir das immer an. Und unser Wort Wissen kommt auch von Sehen eigentlich. Wit steckt da drin. Dieses Sehen im Griechischen ganz klar heißt Wissen, gesehen haben. Das ist ein Perfekt, Euda. Aber eigentlich muss das von Wissen nicht gelten. Ich kann auch was hören und wenn das ein zuverlässiger Zeuge ist, weiß ich dann auch, ohne dass ich gesehen habe. Und beim Sehen selber gilt nochmal, dass es nicht mit dem Sehen getan ist, sondern mit dem Urteil angesichts des Sehens. Ich sehe was, das ist das Erste. Dann ist es schon eine aktive Leistung zu sagen, was ich da sehe, dieses Als, ich benenne es als, entweder eben Hase oder Vogel. Und dann kommt nochmal dieses Wirklichkeitsurteil dazu, was Kant nicht kennt. Weil er sagt, jetzt habe ich beim Sehen nur mit dem Sinnlichen zu tun, also kann ich nur Sinnliches erkennen, muss doch nicht sein. Ich kann doch anhand des Sinnlichen, was ich wahrnehme, erkennen, was dort vorliegt. Und sage dann auch, ich habe das gesehen, die Freundschaft eines anderen Menschen zum Beispiel, in der Weise, wie er mit mir umgeht. Ich sehe ja nicht die Freundschaft, sondern ich sehe bestimmte Verhaltensweisen und sage, in denen mache ich aber die Erfahrung, das. Also nochmal, Denken ist keine anschauungsmäßige Tätigkeit. Und erst recht, das Existenzurteil ist keine Anschauungsweise. Sondern es ist eben es muss auch nicht ein Schluss sein, sondern es ist ein Einstimmen, ein dem Zugeben. So kann man also sagen, an Gott sehen wir das, was er nicht ist. Wir sehen also nur das uns Zugängliche. Wir sehen also gerade, was nicht Gott ist. Aber damit erkennen wir auch natürlich, was Gott nicht ist. Wir erkennen also, was er ist, nämlich nicht das, was ich da unmittelbar sehe oder wahrnehme. Das ist er nicht, die Erscheinung ist nicht Gott. Aber natürlich habe ich damit auch was über Gott erkannt, dass das hier mitgegeben ist. Man kann das dann dialektisch übertreiben, das haben so die Dialektiker auch schon im Mittelalter gemacht. Die haben zum Beispiel gesagt, wenn Gott durch schöne Formen gelobt wird, wird er durch die Gestalt dieser Welt gelobt. Wenn er durch fremde Gestalten gelobt wird, wird er überweltlich gelobt. Also am besten zeigt uns Hässliches die Gegenwart Gottes als das Schöne, weil wir beim Schönen in Gefahr sind zu denken, das Schöne wäre schon seine Schönheit. Aber seine Schönheit ist ja viel, viel größer. Also ist besser, man guckt sich gleich Hässliches an, damit man weiß, dass seine Schönheit größer ist. Haben die Dialektiker gemeint. Damit man nicht vorher stecken bleibt. Also das ist die Überlegung, die da drin steckt. Und so zitiert dann also Hans Sedlmayr zum Kommentar von Edgar de Breuil, wo er sagt, man findet und lobt Gott mehr als im Hässlichen, als im Schönen. Die Empfindung des Schönen ist irdisch, die des Hässlichen erweckt ein überirdisches Heimweh. Das Hässliche ist schöner als das Schöne selbst. Tja, das kann man jetzt ästhetischen Nihilismus nennen, nicht? Man kann es auch anders interpretieren, also muss man gucken, wie das ist. Das ist so wie die Wüstenväter, die immer noch Asche aufs Essen traten, damit sie beim Essen Gott nicht vergessen. Wo ich dachte, warum? Es kann einem doch schmecken, man kann doch dabei doch an Gott denken, voller Dankbarkeit auch, dass es gut schmeckt. Also ich weiß nicht, warum nicht. Aber offenbar, weil wir da so begrenzt sind in unserem Bewusstsein, ist das immer so ein Weg, das auch nochmal so zu versuchen. Nicht, dass wir also wirklich sehen, Gott erscheint, er erscheint nur, aber er erscheint wirklich. Und die Erscheinung muss dann auch nicht schwach und durchscheinend sein, damit er durchscheint, sondern je dichter und wirklicher das ist, worin er erscheint, desto wirklicher ist es, er wirkt. Und deswegen ist die deutlichste Erscheinung Gottes die Freiheit. Nicht, dass man möglichst gar nichts ist und so durchsichtig wie ein Fensterglas, sondern das ist ja das Problem. Das ist das Problem von Simone Weil. Die sagt, Fensterglas, entweder man guckt durch auf die Landschaft oder man sieht Staub auf dem Fenster. Nicht? Das muss doch nicht sein. Ich kann doch auch wirklich das Glas auch nochmal sehen, obendrein und das mit aufnehmen. Von der Brille ganz zu schweigen. Nicht? Gut, die wird natürlich nicht gesehen, deswegen soll sie auch sauber sein. Nicht? Aber man kann ja dran denken. Also, diese Bildlichkeit des Geschaffenen, was zeigt also nun das Geschaffene von Gott? Wieso erscheint er darin? Und da sagen die alten und die mittelalterlichen Denker, was wir heute kaum verstehen, die sagen, am deutlichsten zeigt es erstmal, dass sie sind. Also das Wunder des Seins. Und das ist einigermaßen übersprungen, das ist schon so eine Generation nach Thomas eigentlich fast vergessen worden, dass man dann das Sein eigentlich nur als Was-Sein sieht und nicht mehr das Wunder des Das-Seins. Während das eigentliche Wunder ist. Das sehen Sie daran, dass dann eben Hegel etwa das Sein und ins Nichts überschlagen lassen kann, in seiner Logik. Der sagt, wenn ich reines Sein denke, also nicht wer sein, was sein, möglich sein, wirklich sein, Mensch sein, Tier sein, irgendwas, sondern reines Sein, nur Sein und ja nichts dazu, dann ist das eigentlich wie nichts. Das gilt, wenn ich Sein nur als Was-Sein denke. Wenn er ernst machen würde, dass Sein erstmal das Sein ist, also mit zwei S geschrieben nach der neuen Rechtschreibung, ne? Dann ist das nicht nichts, sondern das gerade Gegenteil. Und das wird dann Feuerbach auch sagen. Er wird sagen, ob die Geliebte da ist oder nicht da ist, das ändert die ganze Welt. Da kann man doch nicht sagen, das schlägt einfach um ins Nichts. Aber nochmal, schon eine Generation nach Thomas kann man zeigen, wie dann die Kommentatoren, der Cajetan und so, darüber hat Pater Keller seinerzeit seine Doktorarbeit geschrieben, wird zeigt, wie die schon Sein verstehen als bloßes Was-Sein und nicht mehr als Das-Sein.
Kann man das noch genauer mit dem Das und das Was, weil beim Das kann ich ja auch aufs Was kommen.
Nein, das Was ist immer dabei. Das Besondere ist, zum Beispiel, wenn man einen Menschen trifft. Natürlich, es fasziniert einen, wie dieser Mensch ist und wer er ist. Aber trotzdem ist es so, dass das eigentliche Wunder erstmal ist, es gibt es ja gar nicht, dass es sowas überhaupt geben kann. Dass
überhaupt
da ist.
Und also, abgeleitet
so ist es. Oder nur ein Traum oder nur ein Schatten oder wie auch immer. Sondern dieses Das-Sein, das ist das eigentliche Wunder, sagt also diese klassische Tradition. Dass das als erstes da ist. Und dann könnte man auch diese Kantsche Sache mit den 100 möglichen und wirklichen Talern zum Beispiel, das funktioniert auch nur, weil der bloß an was denkt. Denn es ist ja nicht so, als wären wirkliche Taler, also 99 mögliche und ein letzter, mit dem es dann wirklich wird. Sondern der Unterschied zwischen 100 möglichen und 100 wirklichen Talern sind genau 100 Taler. Und nicht mehr und nicht weniger. Nämlich entweder gibt es die 100 oder sie gibt es nicht. Also diese Vorstellung, Kant spricht dann von der Position, er sagt, Sein ist kein reales Prädikat, so wie grün oder gelb oder so, sondern Sein ist Position, das heißt, das, was ich mit das genannt habe, ne? Sein ist nur das. Aber das kann er dann nicht richtig anwenden auf sein Thema, sondern sagt dann, ja, zwischen möglichen und wirklichen Talern ist kein Unterschied, auf der Was-Seite natürlich nicht. Es sind beides mal 100 Taler, im einen Fall möglich, im anderen Fall wirklich. Das ist, was Kant real nennt, von res die Sache. Res heißt nicht aktual bei Kant. Aktual heißt wirklich, im Gegensatz zu möglich. Real, was wir heute benutzen für wirklich, heißt für Kant noch ganz wörtlich sachhaft, sachlich, washeitlich. Und in dem Sinn kann man sagen, ist Sein kein reales Prädikat, so wie er sagt, nämlich ist es keine Washeitlichkeit. Sondern Sein ist erstmal dieses Wunder des Das. Aber das Wunder des Das von allem. Denn alles, was dieses Sein, den Seinsbegriff füllen soll, muss ja was sein, was ist. Und deswegen haben die Alten auch gesagt, Sein ist überhaupt kein Begriff. Sondern es ist eine Intentio. Denn sonst gilt ja von Begriffen, je weiter sie sind, desto leerer werden sie. Und je enger sie sind, desto voller werden sie. Nicht, wenn ich sage Druckerzeugnis, da fällt einfach alles drunter. Wenn ich sage Fachbuch, ist das eingeschränkt. Also die Extension, das, was bezeichnet wird, wird weniger. Und die Intention mit S, nicht mit T, die Intention, der Inhalt, das, was es bedeutet, wird immer reicher. Also je mehr an Extension, desto weniger an Intention. Je mehr an Intention, desto weniger an Extension. Klar? Nicht? Das je mehr etwas bezeichnet wird, desto weniger ist wirklich damit ausgesagt. Und beim Sein ist es umgekehrt. Das Sein meint alles, Wirkliches und Mögliches, und es meint auch alle Gehalte. Denn die gibt es ja auch nur, wenn sie sind. Deswegen ist Sein gar kein Begriff, sondern irgendwas ganz Komisches. Und das ist eben jetzt festzuhalten. Und da sagen jetzt die Alten, das erste Erscheinen Gottes ist das Sein. Nicht das Vorhandensein, sondern dieses Wunder des Das. Dass es überhaupt was gibt und nicht nichts.
Da kommt dann der Heidegger praktisch aufs Dasein wahrscheinlich.
So ist es. Das Dasein hat er jetzt benutzt, um zu sagen, die Dinge sind für uns da. Also nimmt das Wort ganz wörtlich. Es gibt nur Sein, wenn es Dasein ist, wenn es für jemand da ist. Während so der Naturalismus sagt, ja, warum soll da nicht ein Stein rumliegen, auch wenn ihn niemand sieht? Sondern wie willst du da einen Stein sehen? Stein ist es ja auch nur für uns. Für eine Ameise ist es ja gar kein Stein. Und wer weiß, was ein Engel da sieht. Nicht? Also muss man mal gucken. Sein ist immer nur da als Dasein für. Und das ist das Wort, was er erstmal benutzt. Und dann sagt er, und zugleich sind wir für das Sein da. Wir sind die Wesen, für die es Sein gibt. Denn für die Tiere und Pflanzen gibt es kein Seiendes, sondern da gibt es eben nur, was konkret begegnet. Für die Tiere, also Beutetiere, Geschlechtspartner oder so. Nicht? Aber nicht das Sein als solches. Und zuerst also lässt er das Wort Mensch weg in Sein und Zeit, damit man da nicht so biologisch denkt und sagt, das Dasein meint also jemand, der da ist für das Sein, der nach dem Sein fragt und für den die Dinge da sind. Und später rückt es dann so hinein, dass er sagt, also dieses Sein selber ist es eigentlich, in dessen Dienst wir stehen. Und die Alten steigern ja Sein, eben Stein ist wenig, eine Pflanze ist mehr und Gott ist das Sein in Person. Das esse ipsum. Das Sein in Person, und deswegen nehmen die Leute, die in dieser Tradition stehen, bis heute auch diese alte Übersetzung, die die Exegeten ja nicht mehr hören wollen, noch ab, so wie es in der griechischen Bibel dann auch heißt, emi haon, ich bin der Seiende, also diese Stimme aus dem Dornbusch. Und das ist ja nach wie vor das Alte Testament der Ostkirche. Nicht? Die lesen dort emi haon. Wenn in der Einheitsübersetzung liest man, wie das auch man in jeder Predigt hören kann, ich werde da sein für euch, als der ich da sein werde oder so. Nicht? Gleich so dynamisch, während diese klassische Auslegung sagt, nein, er sagt hier emi haon, ich bin der Seiende, ich bin nicht geworden und ich werde nicht sein, ich bin der Seiende, in schlechthinigem Sein. Diese metaphysische Auslegung, die haben die mittelalterlichen Autoren so getroffen und das hat man heute verabschiedet, weil man sagt, das haben die in der Bibel nicht gemeint, das stimmt zwar, dass die das nicht gemeint haben, aber es geht ja nicht darum, was die gemeint haben, sondern es kommt darauf an, von woher ich die Bibel lese. Und da gibt es heute immer noch eine Minderheit, die das so liest, ausdrücklich so, und sagt, wir bleiben daran stehen, er ist das Sein in Person. So wie eben die Ostkirche das einfach so liest, in ihrer sogenannten Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, emi haon. Und da gehören dann die ganzen johannäischen Ausdrücke, haben ich bin es, ich bin. Das sind ja gerade bei Johannes, das ist natürlich der Gottesanspruch Jesu Christi, der ist ja ganz deutlich vom Exegeten gewollt, vom Evangelisten gewollt. Ich bin. Also das Sein ist das Erste nicht als bloße Existenz, sondern dieses ganze Gefülltsein, sagen wir so gleich dazu, das Gegebensein im wörtlichen Sinn. Es gibt, ist an sich schon ein schöner Ausdruck, den wir dafür haben in unserer Sprache, dieses Es gibt, das genauso ist wie es regnet. Nicht? Wo wir wissen, dass das mal im Griechischen heißt es Jupiter pluit. Gott lässt regnen. Das ist so ein göttliches Es ist das. Also wie man im Alten Testament, wenn man das passiv liest, das nennen dann die Exegeten das Passivum Divinum. Wenn es heißt, er wird gefangen oder er wird erlöst, also das ist immer Gott erlöst ihn. Um den Namen Gottes nicht zu wenden, nimmt man das passiv. So erscheint es in solchen Ausdrücken. Was ist das für ein Es, das da sagt, es gibt? Eine schöne Abhandlung von Karl Kraus drüber. Über dieses Es regnet und es gibt und so. Wo gehört das eigentlich hin? Nicht? Eigentlich sagen muss, er gibt. Heidegger will das nicht mit dem Er. Und er sagt, nein, dann ist ja das ganze Geheimnis weg, sondern dann muss man fragen, wo gibt es den, der da gibt? Und sagt es, nein, es ist gerade das Ereignis, es gibt, wenn ich sage, na umgekehrt wird was raus. Was soll ich da herummythologisieren? Geheimnis mit dem es gibt, er gibt. Das ist das, was dort hingehört. Also das Sein ist dieses Gegebensein von allem. Das, was also in der Fachsprache Kontingenz heißt. Es muss es nicht geben, es gibt es. Also Gott zeigt sich als freier Geber und die Schöpfung ist seine Erscheinung als Deus Datus. Das ist ja ein Wort, was Cusanus sogar für einen Menschen an einer Stelle benutzt. Dann, der Mensch ist der gegebene Gott. Aus dieser einfachen Überlegung, wenn ich etwas gebe, gebe ich mein Geben, gebe ich mich selbst in meiner Gabe. Daher da diese Definition für Dank, die ich ja so liebe, da vom Bader, danken heißt die Gegenwart des Gebers und der Gabe anerkennen. Also der Mensch ist ein gegebener Gott. Er ist nicht der gebende Gott, aber ein gegebener Gott, weil in der Gabe immer noch mal der Geber mit drin steckt. Also erstmal ist das Sein, dann ist es die Freiheit dieses Seins und dann kommen erst so Bestimmungen wie Weisheit und Ordnung und so etwas, die noch hineinkommen. Aber das eigentliche Wunder ist dieses Wunder des Es gibt, diese freie Gabe, die hier erscheint. Also vor allem näheren Was und Wie zeigt die Tatsache, denke ich, ein schönes Wort Tatsache, nicht? Oder Datum. Na gut, wir wissen, woher das Wort Datum kommt. Das kommt aus den diktierten Briefen, nicht? Gegeben am so und so vielten, aus der Kanzlei des Fürsten oder des Königs kommt das her. Aber man kann es ja im weiteren Sinn lesen. Jeder Tag ist ein Datum, er wird uns geschenkt. Wir können ihn ja nicht machen. Und bei Tatsache steckt drin, es ist eine Sache der Tat, des Schöpfers nämlich. Und deswegen kann dann im Römerbrief der Paulus schreiben, dass Gottes unsichtbares Wesen deutlich zu sehen ist. Aber eben als bleibend unsichtbar. Wir sehen das Gegebene, schon das Gegebenwerden sehen wir nicht. Das ist ja dieses Gedicht, was ich dann so liebe, dieser Zweiteiler vom Ungaretti, nicht? Traum fiore colte, l'altro donato, l'inesprimibile nulla. Zwischen einer geschenkten Blume und einer anderen gepflückten, das unausdrückbare Nichts. Duftet genau gleich, blüht genauso lang, ist nichts anderes zu haben. Es ist nicht zu sehen, das Geschenktsein der Blume. Und so ist es mit der Welt. Also sagt er, ich sehe das Unsichtbare Gottes am Firmament. Ich sehe das Gegebene, aber Gott ist kein Datum. Sondern Gott ist der Gebende in den Gaben. Schon das Gabesein der Gaben ist nicht zu sehen, sondern das muss man schon also mit den Augen des Herzens sehen. Und deswegen die Notwendigkeit, deswegen habe ich eben geredet von den Grenzen des Sehens und von der Notwendigkeit, dass hier ich urteilen muss. Der Gebende selber ist kein Datum. Er ist auch nicht hinter den Gaben gegeben, sondern nur in den Gaben ist er gegeben. Und deswegen ist das eine Sache der Anerkennung. Hier erkenne ich nur durch Anerkennung. So wie auch Personen, nur durch Anerkennung erkannt wird. Sehen tue ich den Körper. Ich muss ihn schon als Leib lesen, als Gegenwart der Person. Und dann bleibe ich dabei zu sagen, das Wesen des Endlichen ist Erscheinung, aber nicht bloßer Schein, Maya, wie Asien sagt zum Teil. Sonst eben wirklich Erscheinung. Und das haben eben Leute gedacht, wenn man das so redet, da habe ich mich damals als Student und vor allem später bei meiner Habilitation noch streiten müssen mit dem Professor Kuhn, der meinte, das würde das Endliche entwirklichen, wenn man das sagt. Und man sagt, es ist Erscheinung. Sagt, Sie nehmen ja die Welt da nicht ernst und Ihr Chef da, der Rahner. Ich habe ihm nicht klar machen können, dass das nicht so ist. Er sagt, nein, wo ist da die Realität hin? Die Welt ist real. Er sagt, natürlich, ganz real ist sie. Deswegen hat Rahner mal gesagt, Realsymbol. Aber als Realität ist es die Erscheinung von. Und dafür muss man überhaupt nicht durchscheinend sein und möglichst blässlich, sondern je kräftiger, je wirklicher, desto deutlicher ist man Erscheinung des Verwirklichers. Das hat man tatsächlich nicht immer so gesehen. Bis hin zum Beispiel zum Problem mit der Eucharistie, wo das dann in der Grünkirche nur noch so weiße Papierscheiben sind, nicht? Damit man ja nicht also da abgelenkt wird, wenn das richtiges Brot wäre. Und man sagt, ich muss eigentlich die Wirklichkeit reinholen, die Realität muss es sein und nicht eine Papierscheibe. Also das ist eine andere Frage nochmal. Wie mache ich das, dass eine Erscheinung wirklich dicht ist oder gefüllt ist? Aber das ist gemeint. Und was ist nun der Sinn von Erscheinung? Genau das Erscheinen des Erscheinenden. Also der Erscheinende selbst in seinem Sich-Zeigen. Und dann gibt es ja diesen schönen Satz in den Notizen bei Kafka, er hat zweimal notiert und einmal auch noch so in so eine Reinschrift reingeschrieben, wo er schreibt, sein heißt im Deutschen beides, Dasein und ihm gehören. Dasein und ihm gehören. Sein. Das meine ich, kann man in Ruhe mal so meditieren für sich, dass das hier hineingehört eigentlich. Und dann sehen Sie sofort, wie kann man Sichtbares, Unsichtbares sehen, nur indem man sich dafür entscheidet, im Gewilltsein dazu. Wer das nicht sehen will, der sieht es nicht. Und deswegen gibt es Leute, die haben noch nie einen anständigen Menschen getroffen, weil die keinem Menschen seine Anständigkeit zutrauen. Kann man nichts machen. Nicht, dass das hineingehört. Besonders ist mir noch nie begegnet. Wenn ich erstmal jemanden anfange zu testen, um das Vertrauen wieder zu gewinnen, geht das natürlich nicht. Denn wenn er den Test besteht, sage ich bloß, ach, der ist noch raffinierter, als ich dachte. Das ist also keine Lösung. Sondern ich muss innerlich grundsätzlich umschwenken und das einsetzen. Natürlich aufgrund von irgendwelchen Gründen, ja klar. Aber wie mache ich das? Also da gibt es nur Umsinnen. Platon sagt dann, da geht es um die Epistrophetes Psyches, um die Umkehrung der Seele. Sagt er, dass das dorthin gehört. Also Erscheinung als Erscheinen gibt es nur für Freiheit. Als Erscheinung selber nochmal von Freiheit. Deswegen gibt es hier nichts zu zwingen. Geist, Freiheit, Wahrheit, Glück, Wohlwollen, Aufrichtigkeit, also was sind keine Dinge, sind kein Seiendes, sondern sind Seinsweisen, sind keine Daten, sondern der Sinn von Daten. Aber den Sinn von Daten sehe ich anders als die Daten. Ich sehe ja die Spuren einer Schrift anders als die Bedeutung des Satzes. Auch das ist ein Punkt, das verwendet Simon Weil als Beispiel. Er sagt, wenn jemand Griechisch kann, der merkt gar nicht, dass es jetzt griechische Buchstaben sind, der liest den Text so einfach und liest es dort und hört es gleich. Da merkt er sich. So merke ich zum Beispiel nicht, ob das Fraktur ist oder Antiqua. Während inzwischen ja schon seit Jahren schreibt die Wissenschaft Buchgesellschaft immer bei den Büchern extra dann so ein Fraktur-F dahinter, damit die Leute wissen, das ist Fraktur, weil sie es zum Teil nicht dann lesen können oder so. Ich merke das überhaupt nicht, was das ist, wenn man einfach so drinne ist. Also das hat man schon direkt durchgeguckt, weil man schon gleich bei der Bedeutung ist. Und das wissen wir auch mit diesen neuen Versuchen, dass man einen unglaublich falsch geschriebenen Satz richtig liest. Das müssen nur die Anfangs- und die Schlussbuchstaben von den Wörtern müssen halbwegs stimmen. Und dann kann man das lesen. Weil wir eben nicht Buchstaben lesen, sondern Wörter.
Und Zusammenhänge.
So ist es. Unmittelbar schon. Und das muss man alles hier hineinnehmen. Wenn ich also sage, Geist, Freiheit, Wahrheit, Glück, Wohlwollen, was man sieht, sind keine Seienden, sondern der Sinn von Seienden. Sind keine Daten, sondern die Bedeutung von Daten. Und darauf will ich eigentlich hinaus, wenn ich sage, hier sehe ich unmittelbar. Natürlich haben wir das gelernt, dass man da eben einfach ein Gesicht sieht, nicht? Punkt, Komma, Strich. Nicht? Das sieht man dann einfach. Man wird da so drauf geworden. So sieht dann Autos auch aus, nicht? Mit den Scheiben früher noch deutlicher, als das noch getrennte Scheiben waren, nicht? Da haben die noch ein richtiges Gesicht. Jetzt sehen sie etwas merkwürdig aus. Also, dass man guckt, wo das eigentlich hingehört. Also man wird ihrer gewahr in einem sich auftun der Besinnung auf Erfahrenes und in der Bereitschaft zu neuen Erfahrungen. Sehen Sie, und das möchte ich hier Glauben nennen. Unser Vorlesen. Also Glauben jetzt hier in meinem Sinn hier nicht das Annehmen von Wörtern oder so, sondern diese Gesamtdeutung, die Gesamtauffassung von Fakten. Ich habe Fakten und lese die als dies oder jenes. Und drum, wenn uns Wohlwollen begegnet, Freundschaft, Freude, sind wir immer doppelt dankbar. Erstmal, dass es uns begegnet und zweitens, dass wir es glauben können. Denn was ist das für ein fürchterlicher Satz und wer hat ihn von uns noch nicht gebraucht? Es ist so schön, um wahr zu sein. Als ob die Wahrheit eigentlich hässlich wäre. Das ist doch merkwürdig. Also, dass es da so drinne sitzt. Nicht? Also, ich kann es nur sehen, indem ich es glaube.
Und es würde mit der Wahrheit hin und keine Wahrheit war, eben eine schlechte Erfahrung gemacht.
Mit sowas hängt es natürlich zusammen.
Eine Wahrheit,
ja.
Wird leicht verbogen,
so ist es.
Die nicht zur Wirklichkeit passt.
Ja.
Manchmal wird auch die Wirklichkeit verbogen, dass sie zur
Wahrheit,
passt.
Ja.
Aber eingestehen, dass das vielleicht nicht zusammenpasst, das wäre dann die Wahrheit, wo man sowas nicht sagen würde.
So ist es. Und das Schlimme ist ja nicht bloß, dass wir getäuscht werden, sondern dass wir auch immer schon getäuscht haben. Und das ist ja viel schlimmer. Deswegen sage ich immer, früher hieß es im Lesebuch, wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht. Nicht? Ich sage, viel schlimmer ist, wer dreimal lügt, der glaubt nicht mehr. Hoffentlich nicht noch schon nach dreimal. Aber ich meine, wo das nämlich dann passiert, das ist viel schlimmer, als dass einem selber nicht geglaubt wird, man selber kann nicht mehr glauben. Das ist also das eigentliche Problem, meine ich, was dort drin steckt. Deswegen habe ich immer diesen Satz da, diesen berühmten Satz da aus dem Kleinen Prinzen immer ergänzt. Man sieht nicht mit dem Herzen gut, sondern man sieht nur mit einem guten Herzen gut. Nicht? Mit einem schlechten Herzen sieht man schlecht. Also das Herz reicht nicht. Und da muss man jetzt gucken, die Frage ist, ob wir schon das richtige Herz haben. Nicht? Der Prophet sagt, nein, wir haben noch ein Herz aus Stein, das muss erst aus der Brust rausgenommen werden und ein richtiges Herz rein. Bis dorthin sehen wir natürlich falsch. So wie in dieser einen Geschichte von der Eiskönigin da beim Andersen, nicht? Wo der dann eben alles falsch sieht, weil er diesen Splitter da drinnen hat von der Eiskönigin. Dann sieht man eben nicht richtig. Also deswegen ist es schon richtig, wenn die Tradition immer davon redet, vom Wortcharakter der Schöpfung, dann ist zu ergänzen, dass das immer ein gemeintes Wort ist. Das heißt, Gott wird nicht zufällig erwischt daran. Das ist so ein Streitpunkt zwischen den Konfessionen, nicht? Dass die Katholiken ja Fundamentaltheologie machen und die evangelischen Kollegen sagen, das geht nicht. Gott außerhalb Christi suchen heißt der Teufel, nicht? Sagt Luther. Und wir sagen, nein, wir wollen ja nicht Gott auf die Schliche kommen, das ist ja nicht wie ein Einbrecher, der die Handschuhe vergessen hat, sondern er selber gibt ein Wort, er sagt was. Und es wäre schlecht, wenn wir das nicht lesen würden, was er uns sagen will. Er erscheint ja nicht zufällig, sondern er macht das, um zu erscheinen, um sich zu zeigen. Das ist ja die Behauptung, die hier drin steckt. Also Gott wird nicht bloß faktisch erkannt, ob er nun will oder nicht, sondern hier gilt, dass er sich erkennen lässt. Das ist ein klassischer Satz. Scheler hat ihn ganz knapp auf den Begriff gebracht. Er hat gesagt, alles religiöse Wissen von Gott ist ein Wissen auch durch Gott. Ganz wichtiger Satz. Alles Wissen von Gott ist ein Wissen auch durch Gott. Wenn das Wort im Sinn der Art der Empfängnis des Wissens selber. Also Wort ist gemeintes Wort. Es ist nicht bloß eine entdeckte Spur, wie eben wenn der Einbrecher die Handschuhe vergessen hat, sondern ein gegebenes Zeichen. Und deswegen muss es aufgenommen werden und drum eben dieser doppelte Dank, erstmal für das, was man kriegt und für das, was es bedeutet. Und dann sind wir beim dreifachen Dank. Nicht? Also erstmal muss es mir begegnen, zweitens muss ich es erkennen und drittens muss ich es in seiner Doppelheit erkennen, dass mir erstmal was gegeben wird und in ihm gegeben werden nochmal die eigentliche Botschaft gegeben wird, nämlich seine Nähe. Wenn ich das aber erkenne, dann ist klar, dass der Dank einen Zukunftsmodus hat und der heißt Hoffnung. Dank bezieht sich ja nicht bloß auf die Vergangenheit, sondern wer dankt, erwartet auch was. Das gehört dann jetzt zum Advent. Nicht? Wenn also dann der Jesaja da zu dem König Ahas kommt und sagt, wünsch dir ein Zeichen. Und sagt, der Karren ist so im Dreck, da will ich gar nichts haben. Und dann kriegt ja der Prophet einen Wutanfall, nicht? Und sagt, was fällt dir ein? Du fällst meinem Gott lästig. Das heißt, man wird also Gott lästig, wenn man nichts von ihm erwartet. Ist ja an sich auch nicht so verwunderlich. Nicht? Was wäre das für ein Freund, zu dem man sagt, ich finde dich ganz nett, aber erwarten tue ich nichts von dir. Das wäre doch eine Ohrfeige. sondern Gott sagt natürlich, ich habe gezeigt, dass man von mir was erwarten kann, also tu es gefälligst. Das heißt, Hoffnung ist Zukunftsgestalt von Dank. Hoffnungslosigkeit ist Undankbarkeit. Das sagt die religiöse Tradition. Und die Hoffnung spricht sich aus in der Bitte. Dann sagt dann wieder der Thomas, Oratio est interpretativa spe. In vielen Sprachen ist Bitten und Beten dasselbe Wort. Das ist so die Mitte. Und diese Bitte ist also nicht, dass man nicht genug kriegt, sondern das ist die Form, wie der Dank sich auf die Zukunft richtet. Du hast mir was gegeben, du hast dich selber mir gegeben mit dem, was du mir gibst, also vertraue ich auf dich. Und in dem Sinn machen wir ja erst die Welt fertig. Das sagt schon die Bibel, nicht erst Kant. Nämlich indem der Adam den Tieren die Namen gibt. Wenn man jetzt dann denkt, was Namen geben heißt, fühlen Sie mit, dass also mit dem Namen erst eine Wirklichkeit abgeschlossen ist, sonst ist es gar nicht. Dann ist ja nicht so, als ob der Adam die Tiere geschaffen hätte, sondern die sind schon da. Er gibt ihnen aber die richtigen Namen, weil er sie richtig versteht und wahrnimmt. Aber erst der Mensch liest das ab und deswegen sage ich ja immer, der eigentliche Ort des Wortes ist nicht der Mund, sondern das Ohr. Das ist natürlich weder der Mund noch das Ohr, sondern das Herz, aber worauf es ankommt, wo es jetzt hingehört. Also das gehörte Wort ist eigentlich das richtige Wort, nicht das Gesagte. Das Gesagte kann man so hinreden, da fällt es an der Mauer runter und liegt dann traurig da unten.